Offlab Weekender. Easy Vibes zum Wochenende.
Hallöchen, da sind wir wieder. Hi Frauke.
Hallo Kerstin.
Folge 2 vom Offlab Weekender. Was freue ich mich. Ich glaube, wir haben schon in Folge 1 aber schon einiges gelernt so über uns. Ne? Wir kennen uns ja noch gar nicht so wahnsinnig gut.
Nee, wer bist du eigentlich?
Die Frau, die dir gegenüber sitzt und die ab jetzt relativ regelmäßig mit dir diesen Podcast machen wird. Kannst du eigentlich gut Dialekte nachmachen?
Ich liebe es.
Ja, mach mal, hau raus.
Das kann ich jetzt gerade nicht.
Frau Koordner, sonst in der Modewelt zu Hause, aber Dialekte kannst du nicht nachmachen.
Doch, das kann ich wohl. Das erzählt man nicht, oder? Also, welchen Dialekt machst du denn am liebsten nach?
Das Schlimme ist ja, ich mache Dialekte nach und wenn man Leute dann aus der Region trifft, egal ob Berlin, genau, und dann gehen die Lippen schon, wenn man die dann trifft, dann so, so wie du dir das vorstellst. Ist so ein bisschen auch wie Ruhrpottdeutsch. Es gab mal eine Serie, ich glaube sogar über den Phoenixsee in Dortmund. Und ich bin ja aus dem Ruhrpott. Ich bin wirklich mit ganzem Herzen ein Ruhrpott-Kind. Und dann haben die da auch so dat und wat und sowas. Und das fand ich voll aufdringlich. Das fand ich gar nicht gut.
Meine Schwiegermutter war Ur-Dortmunderin. Und sie ist mit ihrem Sohn, meinem Mann, dann mal durch Dortmund gefahren und war dann in einer Gegend, wo sie vorher noch nie war. Sie war dann aber schon mehrere Jahrzehnte alt. Und sie mussten, da gab es noch kein Navigationssystem, sie mussten nach dem Weg fragen. Und dann kam die Antwort mit Watt und Dat und Woll. Und dann hat sie das Fenster wohl zugemacht und hat gesagt, die sprechen ja wirklich so.
Das ist so, Leute, das ist der Ruhrpott. Aber ich glaube es nicht und so, ne? Also meine Mutter ist ja Berlinerin, so ein bisschen okay. Berlinerisch. Kann ich auch gelegentlich, das ist eine echt gute Mucke hier, das muss man schon übersetzen.
Also wir brauchen überhaupt keinen Gesprächspartner, Kerstin spricht mit sich in unterschiedlichen Personen. Welchen Dialekt machst du denn am liebsten, ne?
Ja, das kann ich gar nicht so sagen, also ich bin glaube ich ganz gut, weil ich lange in München auch mal gelebt habe, beruflich bedingt, ganz gut so unten mit allem, was südlich.
Auch Schwäbisch?
Nee, das ist nicht so, das ist nicht so meins, ne? So ein bisschen berlinerisch, Ruppert natürlich.
Berlinerisch.
Berlinerisch, das glaube ich, ne? Das ist ja echt hier, das war der Wahnsinn da, wo wir da waren. Das kannst du nicht glauben, echt. genau. Aber, ja, also so. Aber ich finde, das ist auch wieder sowas, ich mache das total gerne. Einfach mal ein bisschen bescheuert sein, so zwischendurch, um den Kopf frei zu kriegen. Und bei dir gelegentlich? Nein, nicht.
Doch, ich kann dann manchmal nicht wieder aufhören.
Das ist das Schlimme.
Das nervt die Leute. Also speziell meinen Mann in so einer Situation. Es war jetzt länger nicht, aber ich habe dann Spaß, wenn wir in der Schweiz sind, dass ich dann versuche, Schweizerdeutsch zu sprechen.
Oh!
Oder. Und das nervt ihn total. Meinen Kinder nervt es auch und ich verfall dann immer wieder da rein und spreche es aber natürlich nicht wirklich gut.
Natürlich nicht, genauso wie ich auch kein Dialekt richtig gescheit hinbringe. Aber geht dir das dann auch so, dass man so ein bisschen oder dass du anfängst auch so Sachen dann mit einzubauen, wenn man spricht? Also wenn ich unten in Bayern auch, ne?
Adaptieren.
So total, wenn ich in Bayern bin, dann ganz schnell so, ich hätte gern zwei Semmeln, ne?
So, ich habe das allerdings, ich habe mal im Schwabenländle gewohnt und das habe ich tatsächlich nicht adaptiert, weil ich habe meine Vermieterin, ich wohnte im Schwarzwald, bis zum Schluss nicht verstanden. Ich habe einfach gar nicht verstanden, was sie von mir wollte, wenn sie mit mir sprach.
Ja, aber jetzt nicht alle, die zuhören, irgendwie
nein.
Von wegen und sie aus
soll
dem
kein Bashing sein.
Nein, es ist kein Bashing. Aber es ist ja manchmal so. Ich weiß allerdings, wo du Schwarmländle sagst, ein Kollege von mir, auch schon ein paar Takte älter zu der Zeit, der ist eben aus dem Schwarmländle raufgekommen, hier nach Nordrhein-Westfalen. Und der hat sich damals aber recht schnell den schwäbischen Dialekt abgewöhnt. Ich wusste das ganz lange auch
aber
nicht.
Aber das ist ungewöhnlich, dass
sehr.
Das jemand schafft.
Ja, es hatte sexuelle Gründe. Also es war einfach, er konnte in Nordrhein-Westfalen einfach nirgendwo landen. Deswegen. Und ich habe das ganz lange gar nicht gewusst, wo der her war, weil ich mir dachte, okay, Hochdeutsch und es klang wirklich so wie halt aus Nordrhein-Westfalen irgendwo in der Ecke.
Aber nee. diese Berliner Schnauze, die ist bei dir dann ja sozusagen vererbt worden, oder wie?
Ja, zumindest was das Freche anbelangt. Ne? Das kann ich schon. Das kann ich schon umsetzen, ja.
Aber dann ist das Ruhrgebiet ja eigentlich der perfekte Ort, weil die sind ja auf jeden Fall auch alle direkt.
Die sind direkt und die sind handfest und deswegen mag ich die Region auch so gerne. Das schlägt mein Herz für. Wir haben Folge 2. Wir haben eine Überschrift, die da drüber steht, nämlich stark sein müssen, schwach sein dürfen. Und ich habe vorher gesagt, und da musste Frauke total lachen, das ist deine Show heute, so, weil das ist dein Thema und das hast du auch eher vorbereitet als ich. So ein bisschen vorbereitet gehen wir natürlich schon in den Podcast. Schieß los.
Ja, mich interessiert mal, wie oft du sagst, ja, mir geht's gut, wenn du gefragt wirst, aber es ist gar nicht wirklich so.
Immer, ständig.
Ja, genau.
Also
machst du das oder sagst du, nee, heute ist nicht mein Tag? Oder?
Die Sache ist ja, ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Aber ich bin, glaube ich, immer erstmal so freundlich gestimmt. Ne? Was ja auch eigentlich total absurd ist und vollkommen nervt ist, ich sage ganz oft alles gut. Also irgendjemand macht was und das klappt aber nicht, nimmt dir an der Kasse den Platz weg oder lässt was runterfallen. Und ich sage dann, ach, alles gut, ne? So. Was ja totaler Quatsch ist. Natürlich ist nicht alles gut, aber es hat sich so irgendwie bei mir in der Kette eingebürgert. Das finde ich total nervig. Aber ich mache das ständig. Machst du das nicht, dass du irgendwie so tust, als wäre alles gut?
Ja, letztendlich ist es ja auch eine Show, zumindest beruflich in gewisser Weise. Ne? Ich versuche schon authentisch zu sein, aber man möchte sich ja auch nicht irgendwie komplett outen in dem Moment, dass man gerade irgendwelche Themen hat. Das glaube ich, gehört auch zum Spiel dazu. Und wenn du im Service bist oder ne, so im Verkauf zum Beispiel, ja, da will ja keiner schlechte Laune haben.
Nee,
und die wollen sich auch nicht deine Probleme anhören, sondern du bist dafür da, dass du deren Probleme dir anhörst.
Ja.
Und ich glaube, das verinnerlicht man dann auch irgendwann so ein bisschen.
Aber ist das nicht auch so ein Generationending? Weil ich finde, zumindest die Generationen, die nachfolgen, die sind ja viel schneller dabei, auch schon mal zu sagen, mir geht's heute nicht gut oder irgendwie ich habe Kopfschmerzen, ich habe dies oder jenes und das auch schneller zu, habe ich den Eindruck, du guckst so zweifelnd.
Ich überlege gerade.
Die zeigen das schneller.
Aber ist das dann vielleicht eher, weil das dann das private Umfeld ist?
Nee, das meine ich noch nicht mal. Also ich habe ja wirklich beruflich auch mit recht vielen Leuten zu tun, als Journalistin eben mit einem Mikrofon irgendwie ausgestattet. Und ich stelle das immer fest, dass bei den Jüngeren, finde ich persönlich, vielleicht habt ihr da auch ganz andere Erfahrungen, die ihr zuhört, aber ich finde, dass das häufiger ist, dass die schon mal eher sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter. Das hätte ich mich, weiß ich nicht, auch früher, als ich jünger war, gar nicht so unbedingt getraut, weil, warum eigentlich nicht? Weil ich glaube, ich möchte anderen, vielleicht ist es auch so ein Frauending, nicht zur Last fallen oder die in so eine Situation bringen, dass sie sich dazu dann äußern müssen. Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, mir geht's total schlecht. Das ist alles so furchtbar und das ist mir gestern passiert und das ist mir auf den Fuß gefallen und dann habe ich auch noch eine Ohrläppchenzerrung und dann muss da jemand reagieren.
Ja, ich finde, das kann man nicht so pauschal sagen. Ich finde, es gibt auch viele Leute, die einfach immer stöhnen.
Ja, das stimmt. Also, oh Gott, ich habe direkt Bilder vor mir.
Ja,
oh Gott.
Also es gibt alle Extreme und auch alle Nuancen dazwischen. Insofern, glaube ich, kann man das nicht pauschal sagen. Aber grundsätzlich finde ich es schon schöner, wenn sich jemand zu dem bekennt, wie es ihm geht. Und da kann man ja auch sagen, ach, heute ist nicht mein Tag. Man muss ja nicht komplett in die Tiefe gehen. Also ich hatte jetzt Folgetage die Situation von einer Freundin, der es offensichtlich nicht so gut ging und ich sie danach fragte. Und da waren auch mehrere Leute, sie wollte das nicht thematisieren und ging darüber hinweg, weil sie darauf öfter angesprochen wird. Und das kann ich dann wieder auch verstehen, dass man dann total ja genervt ist davon.
Ja,
die Frage ist ja, muss man stark sein?
Ja.
Darf man schwach sein?
Ja. Umfeld war ja gerade dein Stichwort. Ich ziehe es nochmal übers Umfeld. Vielleicht ist das ja auch so der Schlüssel. Natürlich weiß mein direktes Umfeld schon eher, wo ich stehe. Und denen kann ich dann auch mal sagen, nee, bitte heute nicht so. Und mich nervt das. Und ich möchte das auch so nicht haben, weil erstens, zweitens, drittens. Aber je weiter weg die Leute von mir sind, umso weniger versuche ich die eigentlich dann damit zu belasten. Also wenn jetzt jemand, den ich nicht so gut kenne, auf mich zukommt, glaube ich, würde ich immer sagen, ja, nee, mir geht's gut. Ne?
Aber das heißt ja dann also im Job stark sein und das auch nach außen tendenziell eher dokumentieren. Die Frage ist halt, wann kommt die Rechnung? Nachts? 3 Uhr? typische Zeit?
Da sind dann habe ich eher nachts 3 Uhr und ich mit meinem Menopausen-Queen-Hintergrund und Wechseljahren-Hintergrund denke da gerade in ganz anderen Kategorien. Ist das eine Quittung, die ich dann anderweitig bekomme? Nee, glaube ich nicht an der Stelle. Weil demjenigen, dem ich sage, mir geht's gut, der ist für mich ja in dem Moment jetzt auch nicht relevant. Ne? Also ich glaube, relevant wird's, wenn ich zu den Leuten nicht mehr so ehrlich oder offen bin. Ehrlich, ich glaube nicht, dass es mit Lüge zu tun hat, wenn ich sage, mir geht's gut und ich meine es gar nicht so. Sondern es geht um so eine gewisse Offenheit und auch einen Selbstschutz mir gegenüber. Aber ich schütze ja auch die andere Person, was ich gerade meinte. Ne? Die muss ich dann nicht damit auseinandersetzen. Warum denn nicht? Die muss mich nicht fragen, ach ehrlich, dir geht's nicht gut? Woran liegt das denn? Ne? Weiß ich nicht, hast du das Gefühl, dass du eine Quittung ab und an mal dafür zahlst? Also je weiter die weg sind, umso eher kann ich nicht so offen sein.
Ja, das eine hat, finde ich, mit dem anderen auch nicht da automatisch was zu tun, weil manchmal muss man ja auch stark sein und durchziehen, ja, weil die Umstände es erfolgen. Aber der Kopf schaltet dann ja nicht ab. Also dann habe ich schon nachts um 3 Uhr, 2 Uhr meinen Kopf eingeschaltet. Und dann wird es eigentlich ein bisschen schwieriger, den wieder auszuschalten und zur Ruhe zu kommen. Und da ist natürlich die Frage, wenn man jetzt vorher sich das ein bisschen mehr eingestehen würde, vielleicht kann man es dann ja auch oder kann ich es dann nicht, ne? Dass man vorher ein bisschen runterkommt und sich die Sorgen oder das Thema von der Seele redet, dass man dann vielleicht auch ruhiger schläft.
Von der Seele reden. Boah, ich gehe mal gerade so meine Abendroutine durch und
hast du eine?
Naja, im Sinne von Abendroutine.
Ein Glas Wein.
Ich trinke keinen Alkohol, also relativ wenig. Ja,
wir lernen Kerstin von einer interessanten Seite kennen.
Es schmeckt mir einfach nicht. Also wenn, dann trinke ich so süßen Kram, den alle ganz ekelhaft finden. Und ich bin allerdings auch schon, ich brauche nur ein Glas Sekt anzugucken und ich bin schon quasi komplett betrunken. Also insofern, das ist jetzt nicht so mein Thema. Nee, aber mit Abendroutine meine ich, so wer ist da und wenn es jetzt so ganz normal läuft, ne, ich bin zu Hause und was mache ich dann so alles? Und ja, aber ich glaube, wenn ich da noch Gespräche irgendwie dann tiefgreifend führe, mit meiner Katze könnte ich sprechen, der kann ich das alles erzählen.
Ja, dass man es einfach mal los wird.
Ich fresse das tatsächlich dann in mich rein.
Nee, mein Mann muss sich alles anhören.
Oh, ehrlich? Oh, healthy relationship hier. Oh, nicht schlecht. Okay. Meiner nicht.
Das macht er zum Glück auch.
Da kannst du dich aber glücklich schätzen. Das ist ja wirklich.
Ja, es ist natürlich so, dadurch, dass wir ja auch so lange zusammengearbeitet haben, versteht man natürlich den Tagesablauf des anderen viel besser.
Ja, stimmt.
Und hat vielleicht ja sogar die gleichen Aufgabenstellungen und Themen, das ist dann der Nachteil gewesen, die einen dann vielleicht am Abendbrottisch auch noch nicht losgelassen haben, sondern dann rollt man das Ganze nochmal von der anderen Seite auf. Also das ist vielleicht auch Fluch und Segen zugleich in so einer Situation. Ich habe es immer eher als Segen empfunden. Also dann kann es schon mal die Situation gegeben haben, des Öfteren, so jetzt reicht's.
Okay.
Habe ich dann gehört, weil ich dann immer wieder von vorne anfangen kann.
Mhm.
Also immer wieder von vorne. Repeat, repeat, repeat. Und das nervt natürlich, das kann ich schon verstehen.
Okay, aber dann hast du ja einen guten Spiegel da zu Hause, der dir dann sagt, von wegen bis hierhin und jetzt, ich habe die Geschichte verstanden und jetzt ist sauber, jo, Schätzelein.
Genau so.
Okay. Naja, aber bei mir tatsächlich, das mache ich dann doch mit mir selber aus. Könnte ich jetzt auch gar nicht begründen, warum. Wahrscheinlich, weil ich mir eher denke, so, oh, muss ich dem, mein geliebter Mann, ist auch schön, da muss ich dem das alles erzählen. Aber muss ich den damit dann auch noch belasten? Ne? Und dann die Sache ist ja auch eben, ihr habt wahrscheinlich eine andere Ebene, weil ihr eben zusammengearbeitet habt. Bei mir kennt der natürlich überhaupt keine Leute. Also der weiß gar nicht, mit wem ich zusammenarbeite. Und dann haue ich dem da irgendwelche Namen um den Kopf. Und da weiß er gar nichts mit anzufangen. Und dann denke ich mir, komm, dann kann ich es auch selber mit mir. Eher ist das dann so über Kolleginnen und Kollegen, aber auch nur die ich sehr gut kenne. Und da kann ich sehr, sehr offen auch dann schon mal richtig vom Leder ziehen, wenn mich was nervt. Aber ja, ist das eine Stärke denn dann eigentlich?
Das ist eine gute Frage.
Oder?
Ich glaube, es ist eine Stärke, hin und wieder Schwäche zu zeigen.
Oh Gott.
Entschuldigung, ja. Also ich finde nicht weinerlich zu sein und dauerhaft irgendwie die Leute damit zu belästigen, das meine ich nicht. Aber hin und wieder auch das mal zuzulassen, zu sagen, boah, ich kann jetzt nicht mehr oder ich weiß keinen Ausweg aus dieser Situation. Sich Rat einzuholen, das gehört ja auch dazu.
Absolut.
Glow Up ohne Filter.
Und damit sind wir in der Kategorie Glow Up ohne Filter, wenn ihr das erste Mal reinhört in diesem Podcast. Also ihr merkt schon, hier unterhalten sich zwei Frauen, die gestanden sind und die schon so ein bisschen was erlebt haben, sowohl im privaten als auch im beruflichen Leben. Aber wir haben uns gedacht, wir müssen diesen Podcast ein bisschen strukturieren und haben deshalb solche Kategorien eingeführt. Glow Up ohne Filter heißt einfach, wir gucken mal drauf, wie ein Thema heute eben stark sein müssen, schwach sein dürfen, vielleicht noch so ein bisschen mehr rausgeholt werden kann und wo man dann eben guckt, was hat das noch für eine weitere Komponente, für eine weitere Bedeutung. Sag mal.
Mir fällt eben ein Satz ein, den ich mir notiert habe, das fand ich sehr, sehr interessant und da würde mich deine Meinung interessieren. Das Perfide an der Stärke ist, sie sieht so gut aus nach außen. Und wahrscheinlich fühlt man sich damit auch besser, wenn man stark rüberkommt.
Ich stelle ja ganz oft fest, also ich gebe dir vollkommen recht, das ist das Perfide an der Stärke. Und weil du vorhin gesagt hast, man hat sofort, man kennt ja Leute, die stark sind. Ich hatte sofort Bilder im Kopf. Was ich aber ganz oft feststelle, und da bin ich gespannt, ob dir das genauso geht, ist, Menschen, die sehr stark sind oder sehr stark rüberkommen, sind eigentlich gar nicht so. Ich habe immer den Eindruck, die sind total unsicher in ihrem eigentlichen Leben. Und das merkt man an so, ich meine, das hat vielleicht mit meinem Job auch zu tun, dass ich Menschen sehr beobachten muss, dass mir Kleinigkeiten schon reichen in Mimik, in Gestik, um zu lesen, wo steht der gerade. Aber das passiert mir ganz oft, dass ich mir denke, oh, du tust zwar so, als würdest du richtig fest und gut unterwegs sein und hart und du kannst verhandeln und du kannst Anweisungen geben. Du bist, ich werde jetzt sehr männlich, du bist ein Chef, weil meistens habe ich tatsächlich sehr, sehr starke, dominierende Männer vor Augen. Aber ich stelle immer wieder fest, da ist eine ganz, ganz große Unsicherheit.
Ja, ist bestimmt ein Schutzwall, vielfach, dass man sich hinter dieser Rolle dann versteckt.
Ja, Rolle, das ist ein gutes Stichwort. Ja.
Also man ist der Chef, man ist der Harte oder die Harte. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Aber kommen die Vorgesetzten nicht besser an, die auch mal ihre schwache Seite zeigen und den Rat der Mitarbeitenden einholen? Oder wollen Mitarbeitende immer nur Anweisungen bekommen?
Ja, will man folgen, ne? Man will ja eigentlich, zumindest wenn man im Berufsleben ist oder überhaupt, egal in welcher Kategorie wir jetzt unterwegs sind, egal ob Beruf oder im Privatleben, Verein, was auch immer, man will ja schon jemanden haben, der weiß, wo es lang geht, aber die Frage ist eben, wie führt derjenige zu diesem Ziel? Und das hat ja noch nicht mal das damit zu tun, dass jemand Chef ist oder nicht. Das finde ich auch schon spannend, aber wenn jemand zugibt, also ich glaube, das ist ja so historisch belegt, wenn du eine Schwäche zugibst, da sind wir ja sehr in der Kriegs- und in der Militarisierung, ne, was ja das Zusammenleben der Menschen ganz, ganz oft geprägt hat. Es ging ja immer um Verteilung von nicht nur Macht, sondern auch von Ressourcen. Und ich glaube, wenn du da Schwäche gezeigt hast, dann war im Zweifelsfall das Brot weg. So. Und ich glaube, daher kommt das ja auch ganz oft, dass man eben keine Schwäche zeigen möchte. Oder ist das, ich weiß nicht gerade, wie es so auf der Welt unterwegs ist. Ich kenne nicht viel von der Welt, aber was ist so in anderen Kulturen? Ist Schwäche aber da Bestandteil?
Das weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber ist es nicht eher männlich besetzt Stärke und Schwäche ist eher weiblich
ja.
besetzt?
Mhm.
Und wenn man das Bild jetzt umdreht, ist die, wenn die Frau die Starke ist und der Mann der Schwache, was macht das dann?
Für mich persönlich sind Frauen sowieso die Stärkeren. Also ich möchte mal einen, ja, ist ja so. Ich möchte mal einen Mann erleben, der das macht, was wir nicht nur jeden Monat jahrzehntelang leisten, sondern auch in Sachen Kinderkriegen und sowas alles. Also da möchte ich mal einen Kerl wirklich an meiner Seite haben, der sagt, oh ja, das war aber easy going. Also ich glaube, die Menschheit wäre ausgestorben, wenn es keine Frauen gäbe. Aber das ist ein anderes Thema.
Nein, aber ich finde, diese Attribute sind einfach ja, so klar den Geschlechtern zugeordnet.
Ja. Und wenn du eine starke Frau bist, dann ist es ja auch was Negatives eigentlich.
Ja, ich glaube, dass es verunsichert, viele Männer verunsichert ist, wenn eine Frau stark ist. Mhm. Und dann kommt es vielleicht auch noch darauf an, in welcher Situation sie stark ist. Welche Position hat sie in einem Unternehmen oder ne,
überhaupt?
Überhaupt. Ja. Kann es einschüchtern?
Bestimmt. Also, auch, das will ich jetzt noch nicht mal aufs Geschlecht reduzieren, aber egal wer stark ist, kann schon einschüchternd wirken, egal ob Männlein oder Weiblein oder irgendwas dazwischen. Also, das glaube ich schon.
Hast du das von dir schon mal gehört, dass Leute sich eingeschüchtert fühlen? Von dir, wenn du mit deinen stahlblauen Augen guckst?
Zum Glück nicht, aber ich glaube, dass meine Stärke auch etwas ist, was ich für mich kanalisiere. Also meine Stärke ist eher die Kommunikation zum Beispiel. Ich kann besser mit Menschen umgehen und zum Beispiel bin ich eine ganz schlechte Verhandlerin, was total dämlich natürlich ist. Dämlich übrigens auch, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Das heißt, dämlich kommt von Dame, es heißt aber herrlich, das kommt von Herr. So, jetzt habe ich euch mal was zum Nachdenken mitgegeben. Ist auch komisch,
passend,
oder?
Ja, ja, sehr, ne? Passend.
So. Aber es ist auch immer so, wie sich Sprache entwickelt. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber meine Stärke liegt eben woanders. Aber ich wünschte mir zum Beispiel mehr Stärke in Verhandlungspositionen, weil da bin ich oft, dass ich schneller einknicke, dass ich auch gedanklich den Faden verliere, was mir als Journalistin nie passieren würde. Und ich weiß doch noch gar nicht, woran, oder ich weiß für mich nicht, woran es liegt. Das finde ich total spannend. Du kannst mir dann gerne helfen.
Ich weiß gar nicht, ob ich so eine gute Verhandlerin bin tatsächlich. Hat das nicht auch immer etwas mit Vorbereitung zu tun? Also Verhandlungen nur auf sich zukommen zu lassen und zu denken, ach, das wird schon, ist tatsächlich nicht die klügste Idee, sondern man muss eben alle Szenarien durchspielen, um dann gewappnet zu sein. Und dann, glaube ich, kann man auch verhandeln.
Das stimmt, gebe ich dir recht, nehme ich sofort mit. Notiz an mich, gleich notiert. Aber sind auch so Alltagssituationen zum Beispiel, wo jemand, der ein starkes Selbstbewusstsein hat und ein starkes Auftreten, wahrscheinlich deutlich effizienter unterwegs ist, als ich es wäre. Mir fällt jetzt nicht sofort das passende Beispiel ein, aber irgendwas passiert, keine Ahnung, Supermarkt, die Milchtüte ist kaputt, nehmen wir das mal so. Ich stehe an der Supermarktkasse und hier ist die Milchtüte kaputt und dann ist da jemand und sagt so von wie, oh ja, das tut uns leid, so. Und eigentlich möchte ich ja aber die Milch kaufen. Und eigentlich hätte ich ganz gerne, dass jemand jetzt mal aber hoppigaloppi in den Laden sprintet und mir das vielleicht nochmal eben holt, ja. Aber natürlich bin ich dann nicht so, dass ich dann sage, könnten Sie dann mal bitte die Beine in die Hand nehmen, sondern so, nee, dann lasse ich sie, okay.
Ist lustig, oder? Also ich meine, du kommst mir schon auch so als starke Frau rüber.
Ja, absolut, aber das sind so Sachen und da fehlt es mir das Letzte.
Ja, das kann ich gut verstehen, denn wenn mir jemand sehr robust rüberkommt und sagt, so ist das jetzt und so machen wir das jetzt.
Oh, ja.
Und dann werde ich so ganz klein, weil dann bin ich darauf nicht vorbereitet und dann weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll und dann halte ich einfach meine Klappe und das ärgert mich dann hinterher so.
Also To-Do-List.
Also dreist, ne? Wenn jemand dreist ist, so.
Ja. Aber To-Do-List, das ist ja vielleicht auch was, das können wir ja gut mitnehmen. Also einmal Vorbereitung, okay. Gut, ich sag mal, wenn es jetzt richtig hart auf hart kommt, bin ich natürlich vorbereitet, aber trotzdem kann ich schlecht verhandeln. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, ich könnte viel, viel mehr, wenn es jetzt rein das Finanzielle zum Beispiel ist, verhandeln im Sinne von für mich rausholen. Und ich bin dann aber immer, ich weiß auch nicht, es ist nicht so meins, obwohl ich die Marktlage kenne, obwohl ich das alles irgendwie abgecheckt habe, aber das ist nicht in mir drin.
Das finde ich wirklich was Interessantes, weil ich glaube, es geht tatsächlich eher Frauen so,
ja, das
als Männern.
Ja.
Mhm. Sich selber gut zu verkaufen.
Ja, das ist der richtige Ausdruck, ja, genau.
Mhm. Dann stellt man sein Licht sozusagen unter den Scheffel und denkt sich, ach, ist schon gut.
Ist schon in Ordnung. Schon in
ja,
Ordnung.
Komm,
mach's.
Wir verhandeln dann nochmal später.
Ja.
Später gibt's dann
nie.
Nicht.
Ja,
genau.
Nie, never. Mhm. Aber das, was du gerade gesagt hast, von wegen, wenn jemand bestimmt auftritt, das wäre ja dann vielleicht auch ein To-Do. Und vielleicht können wir das ja auch mal trainieren. Im Sinne von, man merkt ja die Situation, ne? Also ich krieg's zumindest immer mit, wenn jemand sehr bestimmt auftritt und mir geht's recht ähnlich wie dir. Und dass man dann eine Schublade im Kopf aufmachen kann, so von wegen, entweder eine Rückfrage stellen, wieso? Ja. Also sowas hinterfragen. Ja, ja. Ne?
Ist da, die Frage ist, die ich mir da stelle in dem Zusammenhang, ist das eine frühkindliche Prägung?
Ich glaube schon.
Ja, oder?
Also ich wüsste es jetzt nicht, ob es meine Eltern dann sind, das glaube ich an der Stelle, ja, wahrscheinlich schon aus dem familiären, ich gehe mal gerade so in meine Kindheit zurück, schon im familiären Bereich, ne? Wenn jemand sehr dominant ist und dass man dann schneller kuscht, aber ich war eigentlich auch immer sehr stubborn, sehr
die Berliner Göre.
Ja.
Im Pott. Aber vielleicht können wir dann ja zur neuen Kategorie kommen.
Unbedingt.
Dear Younger Me.
Dear Younger Me. Was macht dich stark? Was macht dich schwach? Ich weiß es genau. Bei mir.
Ach, tatsächlich? Dann fang doch mal an.
Ja, sehr gerne. Bei mir, als ich so drüber nachgedacht habe, von wegen stark, schwach und was, wann ist man sehr verletzlich, war bei mir sofort Familie und Kinder vor allen Dingen. Also ich finde, wenn du Kinder hast, das macht dich total angreifbar auf allen Ebenen. Mhm. Das fand ich echt, das hätte ich auch tatsächlich nicht erwartet, weil man ist ja so, okay, es gehört mit dazu und man will ja Kinder und sowas alles. Ne? Aber was das wirklich dann bedeuten kann und was das mit dir macht, das fand ich schon enorm. Und wie schwach du dann auch manchmal so in Situationen bist, die du nicht so ganz, wo du glaubst, dass du, hat ja vielleicht auch mit Kontrolle zu tun, die du nicht mehr so ganz kontrollieren kannst, ne? Wenn die flügge werden und wenn die ihr eigenes Leben anfangen zu leben und so die ersten Schritte auch raus von dir, dem Fels in der Brandung weg und sowas, das fand ich schon interessant vom Gefühl her.
Ja, also was mich immer stark macht, ist, wenn ich, wenn mein Rücken gestärkt wird sozusagen. Also wenn ich weiß, da steht jemand hinter mir, ein Team, mein Mann, meine Familie, meine Kinder, wie auch immer, und sagen, das ist gut, mach das so. Also jetzt zum Beispiel mit der Kollektion. Die haben gesagt, ja, mach das. Also geh voran, mach das. Ich glaube, hätten die das nicht gesagt, dann hätte ich mich nicht getraut. Aber so, das hat mich gestärkt im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich gesagt habe, okay, dann habe ich den Mut. Wenn ihr damit fein seid, dass ich das mache und das sozusagen unterstützt, was sie auch an allen Ecken und Enden ja machen, dann geht es mir gut damit. Dann bin ich nicht so angreifbar, dann fühle ich mich nicht schwach.
Was empfehlen wir dann unserem jüngeren Ich? Auch so gerade, also bei dir das Rückenstärken, bei mir, du wirst verletzlicher, falls du Kinder hast. Ist natürlich auch nicht für jeden was, ist mir auch ganz klar. Aber ich rede so aus meiner Position. Was würde ich meinem jüngeren...
Schaffe dir ein Umfeld. Ja. Also schaffe dir das Umfeld, wo ihr euch gegenseitig stärken könnt. Es ist ja nicht immer eine Einbahnstraße, sondern es ist ja etwas Gegenseitiges. Und das mit einem gewissen Bewusstsein zu tun, das ist, glaube ich, schon auch etwas Bereicherndes im Leben. Ich meine, das wird nicht jeder haben, aber man kann natürlich in jungen Jahren die Weichen auch ein bisschen besser stellen.
Das versuche ich den Kindern immer gerade mitzugeben. Netzwerke, ne? Ja. Also hat noch nicht mal damit zu tun, findest du den richtigen Partner oder auch deine eigenen Kinder, da weiß man ja auch nicht, wie das in irgendeiner Form weitergeht und läuft, ne? Aber dieses Netzwerke, was du knüpfen kannst, solange du gerade loslegst und anfängst. Und ich glaube, auch wenn man so ein bisschen sich das Umfeld versucht, ich will nicht sagen auszusuchen, aber schon zu gucken, wer tut mir gut und wer tut mir nicht gut und auch klare Schritte zu und Schnitte zu machen, wenn jemand einem nicht gut tut. Ich glaube, das würde ich meinem jüngeren Ich tatsächlich empfehlen, ja. Man hält viel zu lange daran fest, wenn jemand deine eigenen Schwächen vielleicht auch so ein bisschen ausnutzt, aber so seinen Vorteil daraus zieht, vielleicht das auch ganz gut findet, dass du Schwächen hast, die er immer wieder piesacken kann. Das ist ja auch so eine fiese Nummer. Ne? Mhm,
genau. Ja, sind wir bei der nächsten Kategorie.
Ja.
Bottomline.
Wir gehen wieder der Sache auf den Grund und versuchen einen positiven Twist zu kriegen.
Ja, ich finde ja, ich fange jetzt mal an, dass es auch wichtig ist, Grenzen zu setzen, wo du gerade mit den Menschen, die dich umgeben, das zu reflektieren, wer einem gut tut und Menschen, die einem nicht gut tun, auszusortieren. Und wenn man da, glaube ich, früh mit anfängt, dann hat man auch das richtige Umfeld. Und die Grenzen zu setzen heißt ja eben auch, sich nicht ausnutzen zu lassen und mit seinen Ressourcen so umzugehen, dass man sie gut einsetzt für sich selber und für die Familie, für die Freunde. Und da, glaube ich, da ist manchmal die Schwäche eben, dass viele Frauen speziell eben es ja allen recht machen wollen. Und natürlich den Posten nehme ich auch noch und Elternrat mache ich auch und dies mache ich auch.
Ja,
und
stimmt.
Dann wächst dir alles über den Kopf,
ja,
und du wirst dann schwach, weil du gar nicht mehr kannst, körperlich, ja, gar nicht mehr kannst. Und der Kopf weiß ja gar nicht, was er zuerst denken soll. Und das, glaube ich, ich meine jetzt nicht, wenn jemand zu Hause sitzt, Däumchen dreht und sowieso nichts macht, dass der auch Grenzen setzt und nichts macht, sondern die, die sowieso schon viel um die Ohren haben, dass die dann eben klar sagen, so bis hierhin und dann bitte nicht weiter.
Das Einzige, was ich mir gerade überlegt habe, alles richtig unterstreiche ich, aber du brauchst ja schon eine gewisse Stärke, um Leute zum Beispiel auszusortieren. Weil du andere Seiten verletzt, weil andere Seiten das auch nicht verstehen, warum du jetzt eine Entscheidung zum Beispiel triffst. Und das, ich gehe auch da gerade so in mich, ne? Das ist ja echt eine totale Herausforderung.
Ja, man muss, also ich glaube zu wissen, man muss nicht jedermanns Liebling sein.
Oh ja.
Das ist, glaube ich, eben eine große Stärke, zu sagen, wichtig sind die Leute, mit denen ich mich umgebe, dass die mich gut finden und das, was ich tue und umgekehrt auch. Aber die, die sowieso ein anderes Leben führen, in einer anderen Bubble vielleicht sind, andere Visionen haben, andere Lebensvorstellungen, die nicht mit meinen übereinstimmen, da muss ich ja nicht hinterherhecheln.
Ja, das stimmt.
Und je früher man das erkennt, desto besser. Und ich glaube, das kann man aber auch noch in späten Jahren erkennen.
Oh, das erkenne ich immer noch und das werde ich wahrscheinlich auch mein Leben lang erkennen. Das ist ja, ich find ja eh, das ist so ein bisschen virulent, ne? Man trifft neue Leute, man holt neue Leute zu sich heran, von anderen Sachen verabschiedet man sich. Also es ist ja immer so ein Geben und Nehmen. Aber was du gerade gesagt hast, von wegen, dass so quasi eine Stärke ist, sich da an der Stelle zu trennen dass man sich mit den Leuten umgibt, die man mag. Ich bin da sogar noch radikaler. Ich finde, als allererstes muss ich mich mögen. Und ich muss mit mir zufrieden sein. Und das muss noch nicht mal mein Partner. Und das ist für mich so meine Bottomline. Da,
ja, aber sonst kannst du auch keine anderen Leute an dich ranlassen mögen, wenn man sich selber nicht mag, glaube ich.
Das ist aber nochmal ein eigenes Thema, glaube ich, für den Podcast.
Weil ach ja, wir haben ja noch viele vor uns. Wir lernen uns ja sozusagen gerade erst kennen.
Immer noch. In Folge 2. Schön war's.
Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.